Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind für das Interessanteste und Wichtigste aus der Welt des Films, auch in dieser Ausgabe an Kasamstag. Es sind zwar Schulferien gerade, dennoch steht ein Schulfilm gleich bei uns im Zentrum eines langen Interviews mit einer Regisseurin, die ihre eigene Fluchterfahrung und die ersten Jahre an einer deutschen Grundschule in einen ja wirklich spannenden Kinderfilm gegossen hat. Alles wird gut am Ende, gilt vielleicht auch für den Film, über den wir jetzt sprechen werden. Aber dazu beginnen wir erstmal 2016. Da haben wir an dieser Stelle eine Regiedebütantin vorgestellt, die beim Filmfest München mit ihrem Abschlussfilm Haus ohne Dach einen richtigen Durchbruch feiern konnte. Es war ein magisch-realistischer Film über ihre Flüchtlingserfahrung, über die kurdische Diaspora und den Versuch in Deutschland, eine Heimat zu finden. Die Regisseurin hieß Soline Youssef und zeigte sich wirklich damals als tolles Erzähltalent im deutschen Kino. Und jetzt endlich, nach ein paar Ausflügen ins Fernsehen und ins Serienmachen, kommt sie zurück ins Kino mit ihrem zweiten Spielfilm auf die großen Leinwände. Der Film heißt Sieger sein und klingt so.
Opfer.
Wo kommt die denn?
Die heißt Mona und kommt aus Rojava. Das ist in Syrien. Sie ist mit ihrer Familie von dort geflohen.
Ja, ich bin ein scheiß Flüchtling. Und jetzt?
Und da hört man schon, wie viel Power dieser Film hat. Sieger sein, ein Kinder-, ein Jugendfilm, erzählt, wie gerade gehört, von Mona, einem kurdischen Mädchen, das mit ihrer Familie aus Syrien fliehen muss und sich dann ja wiederfindet in Deutschland, im Berliner Wedding, an einer Grundschule, wo es ziemlich chaotisch vorgeht. Und Soline Youssef, die Regisseurin, erzählt so vom Ankommen in der Fremde, von Solidarität unter Kindern, vom Traum, auch ein Fußballturnier zu gewinnen und davon, wie Mona, das Mädchen, nicht nur Freunde findet, einen idealen Lehrer begegnet, sondern auch irgendwie beginnt, an sich selbst zu glauben. Donnerstag kommt dieser Film in unsere Kinos und ich konnte vor der Sendung mit Regisseurin Soline Youssef sprechen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallöchen.
Erstmal auch herzlichen Glückwunsch zur Nominierung für den Deutschen Filmpreis.
Abgefahren, oder?
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ist das denn abgefahren? Was bedeutet es Ihnen, dass der Film Sieger sein jetzt in der Kategorie bester Kinder- und Jugendfilm nominiert ist für eine Lola?
Das ist natürlich großartig, vor allem für einen besonderen Kinderfilm, ne? Also allein für die Initiative. Das ist einfach natürlich ein toller Rückenwind irgendwie. Und eine Wertschätzung auch für die etwas anderen Kinderfilme, ne, die durchaus auch politisch, gesellschaftskritisch sein können, auch wenn sie unterhalten. Ne, also Sieger sein ist ja ein Kinderfilm, aber auch ein Familienfilm. Der ist so erzählt, dass sich auch Eltern nicht langweilen, Lehrkräfte durchaus Spaß dran haben und sich gesehen fühlen. Eigentlich alle, die Care-Arbeit leisten letztlich. Und ich habe es ehrlich nicht erwartet, weil wir erst kürzlich auf der Berlinale liefen und ich war mir sicher, die ganzen KollegInnen der Filmakademie bekommen den nicht rechtzeitig zu sehen. Deswegen war ich sehr, sehr baff. Also wirklich, ja, habe mich schon riesig gefreut über die Nominierung.
Ja. Vor ein paar Jahren waren Sie ja schon bei uns zu Gast für Ihren wunderbaren Debütfilm Haus ohne Dach. Damals beim Filmfest München ein Riesenerfolg gewesen. War auch eine sehr persönliche Geschichte damals für Sie. Und Sie haben jetzt schon betont, das jetzt ist ein Kinderfilm. Und es gibt viele Regisseurinnen und Regisseure, gerade die anfangen, die eigentlich die Finger von diesem, ich nenne es mal Genre, lassen, nicht wahr? Aber jetzt klingt das ja so, als hätten die das genau machen wollen, einen Kinderfilm. Warum?
Ehrlich gesagt, es ist eine sehr persönliche Geschichte. Es ist die Geschichte von meinem Lehrer und mir und die Figur der Mona, also die Hauptfigur der Geschichte von Sieger sein, basiert quasi auf meinen Erfahrungen der ersten Jahre in Deutschland, Berlin, als meine Ankunft als Geflüchtete mit meiner Familie und eben dieser Begegnung mit dem Lehrer, der mich sehr geprägt hat und eigentlich meinen ganzen schulischen Werdegang und meine Laufbahn bis heute sozusagen gepusht hat und so möglich gemacht hat. Ich habe es ins Heute adaptiert, weil es mir wichtig war, die Sprache der Jugend und der Kinder heute zu sprechen, sie einzuladen, in diese Geschichte einzutauchen, als auch die Problematiken und Konflikte der Lehrkräfte. Und es ist ein Schulfilm, es ist ein Sportfilm. Ich bin mit diesem Film aufgewachsen, vor allem amerikanischen, ne? Coach Carter, irgendwie so.
Wo die Underdogs am Ende gewinnen, darum geht es ja, nicht wahr? Die, an die keiner glaubt.
Genau, das ist ja auch toll, das ist ja beim Fußball auch so, wie inspirierend das ist, oder? Wenn Underdog-Mannschaften, die wenig Kohle haben, nicht die besten Spieler, dann auf einmal diesen Aufstieg feiern, also das ist eine andere Form von irgendwie Glücksgefühl. ne, wenn das nicht immer der Kapitalismus gewinnt. Und ähnlich ist das bei Sieger sein. Also ja, das sind die totalen Loser irgendwie, gesellschaftlich, in der Schule, was ihre Noten und Zukunftsaussichten angeht auch. Also andere Startmöglichkeiten im Leben, ne? Und wo entsteht dann Chancengleichheit, ne? Durchaus auch auf einer Spielwiese wie Fußball, wenn man dann konkurriert mit Mannschaften, die besser ausgestattet sind, besser trainiert werden, bessere Strukturen haben. Und eben dieser Haufen an Mädels, die ziemlich chaotisch sind und wo dann Mona reingerät. Und über diesen Sport lernt sie dann Freunde kennen. Also sie wird ja auch sehr gemobbt und ist Außenseiterin zu Beginn auch, weil sie fremd aussieht, eine fremde Sprache, also komisch Deutsch spricht und einfach andere Verhaltensweisen so an den Tag legt. Und über den Sport und eben diesen Lehrer, der auch gleichzeitig der Trainer ist, lernt sie diese tollen Mädels dann doch anders kennen.
Mhm. Ja? Mona ist ja ein Flüchtlingskind und mit ihr kommen wir an die Schule. Also sie kommt an als Kurdin, ist sie aus Syrien geflohen mit ihrer Familie. Und sie landet nicht nur in Berlin, sie landet im Wedding, was glaube ich wichtig ist, an einer sehr chaotischen Schule. Und im Grunde herrscht da pure Anarchie an dieser Schule. Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung, als Sie dann plötzlich in Deutschland an einer Schule waren?
Ja, ich bin auch im Wedding auf die Grundschule gekommen. Das war schon ein Schock. Also ich kannte Schule auch anders. Also ich damals noch, also als es nicht die autonome Region Kurdistan war, halt eben Nordirak, war es sehr militärisch. Also tatsächlich mit Fahnenappell und Uniform tragen und morgens sich der Direktorin zeigen, die Hände, die Klamotten und wenn irgendwas nicht richtig saß. Oder da gab es auch mal mit einem Lineal auf die Hand. Und dann komme ich mit meinen 10, 11 Jahren an so eine ziemlich anarcho ziemliche Anarcho-Schule in Wedding, im roten Wedding, und habe dann diesen anarchistischen, sozialistischen Lehrer vor mir, der auch die Individualität oder auch diesen Kampfgeist dieser Kids durchaus auch fördert und eben auch individuell auch fördert und keine homogene Masse von angepassten Kindern und SchülerInnen will, ganz und gar nicht. Und das war ja das Schöne, sich gesehen zu fühlen, trotz des chaotischen Haufens und trotz der vielen Stimmen, lauten Stimmen auch aller Kinder. Aber ich muss sagen, es war eine tolle Erfahrung, weil ich erzähle ja auch jemanden in Mona, der wieder Kind wird. Also sie wird wieder zu einem Kind. Also sie ist sehr korrekt vorne, will immer das Richtige machen, ist letztlich auch in einem Regime diktatorisch quasi aufgewachsen.
Sie steht auf, um dem Lehrer Hallo zu sagen. Ja. Und alle gucken sie an und fragen so, was ist mit dir los eigentlich?
Genau. Ja, ja. Sie ist irgendwie ein Alien, auf jeden Fall. Ja. Und ja, im Laufe der Geschichte wird sie halt auch eben immer sozusagen freier von diesen Gedanken, wie man sich zu verhalten hat oder wie man zu funktioniert hat als Kind. Und über den Sport auch und über diese Mädels wird sie einfach mehr sie selbst und mehr zum Kind und kommt an und merkt dann auch, ja, dass sie vielleicht auch selber so eine Veränderung durchgehen muss.
Ich finde es ja interessant, dass Sie sagen, dass der Lehrer, der ja wirklich so eine Bezugsperson für alle letztendlich ist, wirklich auf Erfahrung eines realen Lehrers basiert. Weil im Film, das ist ja interessant, er ist ja auch unter dem Lehrerkörper eine Ausnahme. Mhm. Und da dachte ich mir im ersten Moment, ist das vielleicht auch ein Mensch, der so eine Utopie ist, den man sich eben wünscht, aber der auch eben in so einem Schulkörper unter den anderen Lehrern auch ein Außenseiter ist letztendlich mit seinen Methoden, mit seinem eben nicht streng sein, eben nicht auf den Regeln beharren, sondern die Kinder, es ist ein Klischee, da abzuholen, wo sie sind letztendlich.
Ja, der ist tatsächlich keine Utopie. Also der Lehrer, der mir begegnet ist, war eben genau so. Und er hat diese Utopie aber auch gelebt. Ne? Also er ist auch schon an seine Grenzen gekommen. Ne? Es gab auch viele Kämpfe, das weiß ich auch. Also es gab auch viele Verfahren und es gab auch viele Diskussionen. Und er ist aber eben nicht davor weggelaufen und ist dem auch nicht... Ihm war das wichtig, das Engagement, das Kiez-Engagement auch. Natürlich waren es auch die 90er, Mitte, Ende 90er, anders als heute. Aber es ist schön, dass diese reale Figur so eine Utopie abbildet. Das ist doch was Schönes, ja, dass jemand
daran... Die beiden, obwohl sie ja auch erwachsen und Kind sind letztendlich, Mona und er, die haben so ein anderes Verständnis, hatte ich auch das Gefühl, von Welt. Denn Mona, wenn wir sie im Film sehen, das ist... Also klar, die Flüchtlingserfahrung, ich vermute, an dieser Schule ist sie auch nicht die einzige mit Flüchtlingserfahrung. Aber es ist ein sehr politisch bewegtes Mädchen. Also für sie sind so Begriffe wie Demokratie und Diktatur sehr konkret. Für den Lehrer intellektuell auch nachvollziehbar. Ich hatte aber das Gefühl, für die anderen sind das noch sehr abstrakte Begriffe.
Dito. Ja,
Ja. Aber ist das nur die Flüchtlingserfahrung, die aus Mona so einen politisch bereiten Menschen macht, oder ist das mehr vielleicht?
Ja, es ist die politische Erfahrung auch in Bildern, die mein Leben geprägt haben. Also ich stand ja schon mit meinen 19 Jahren auf irgendwelchen Demos und habe für Widerstand und Anerkennung und die Stimme der Kurden innerhalb von allen vier Teilen Kurdistans unter Regimen, die die kurdische Sprache verbieten, kurdische Namen verbieten, bis heute noch, ja, leben ja viele KurdInnen im Ausnahmezustand, werden unrechtmäßig inhaftiert, verfolgt und sind deshalb auch so viele in der Diaspora verstreut. Und es ist natürlich auch irgendwie vielleicht zu früh für ein Kind gewesen, so politisch sozusagen so ein Verständnis der Bewegung zu bekommen. Und das war mir auch zum Beispiel bei Mona wichtig eben. Auch die Leyla Agerman hat das großartig gemacht. Ich habe solche Angst davor gehabt, dass diese Phrasen, die geschrieben waren, ne, mit denen ich auch aufgewachsen bin, ne, die Auseinandersetzung eben im jungen Alter mit Demokratie und Diktatur und Regime und was heißt Widerstand, ne, warum ist es wichtig, alle zwei Wochen auf irgendwelchen Demos zu sein und zu erinnern und auf Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen, auf Unterdrückung. Und die Leyla Agerman kommt eben aus einer ähnlich politischen Familie, also sie und konnte diese Begriffe ganz natürlich verkörpern. Ja, ich wollte auch nie von außen drauf gucken. Ich wollte auch immer, dass es die Geschichte der Kids ist. Deshalb gab es immer viel Diskussion. Sie mussten sich Biografien erschaffen zu den Figuren. Was sind die Familienverhältnisse? In welchen Fächern sind sie gut? Was sind ihre größten Ängste und so weiter? Das heißt, das Projekt war auch viel mehr als nur ein Film. Ich habe auch von Anfang an gesagt, ich betrachte das als auch ein Sozialprojekt, ein Zusammenkommen von vielen Kindern aus verschiedenen Herkünften, auch gar nicht jetzt unbedingt migrantischen. Ne? Also Leute denken ja dann auch immer, Diversität ist das, aber Diversität bedeutet auch eben sozial-ökonomisch andere sozusagen Hintergründe, andere Lebensrealitäten, ein anderes Aufwachsen.
Aber wie findet man diese Kinder? Also zum einen haben wir da die Hauptdarstellerin, die Leyla Agerman, über die Sie ja gerade schon erzählt haben. Vielleicht beginnen wir mit ihr. Sie haben es schon so umrissen. Warum ist sie die perfekte Mona?
Sie hat mich von Anfang an irgendwie überzeugt durch ihre Kraft, durch ihre Ausstrahlung, durch ihr Charisma, aber auch eben, weil sie diese großen Begriffe ganz natürlich gesagt hat und sie hat Humor mitgebracht. Die Figur war immer ein bisschen ironisch, sarkastisch geschrieben, aber die Leyla hat es geschafft, sie leichter zu erzählen, trotz ihrer sozusagen Tragödie oder der Tragik, die ihre Familie erfährt. Ne? Dasselbe war zum Beispiel die Aufgabe an Andreas Döhler für den Lehrer, war auch keine einfache.
Ja.
Es hat tatsächlich länger gedauert, den richtigen Che zu finden als die Kinder, weil mir war diese Augenhöhe sehr wichtig, auch dass es eben einen Lehrer gibt, der freie Schnauze auch keine Angst davor hat, diese Kinder mal zum Beispiel anzuschreien, ne? Oder ihnen deren Meinung, also seine Meinung zu sagen und sie herauszufordern, auch ihre Meinung herauszuposaunen. Also so ein Lehrer eben, der den Kindern ganz respektvoll auch auf Augenhöhe begegnet und sie nicht veräppelt. Also er veräppelt sie nicht und er versteckt auch die Realität oder die, ne, gesellschaftspolitische Wahrheit nicht vor ihnen. Er ist so inspirierend und ich verstehe, warum die Kinder ihm, ne, so das Gehör schenken oder ihn respektieren oder sich von ihm gesehen fühlen.
So. Ich höre daraus, dass Ihnen wohl auch eine gewisse eine sehr starke Authentizität wichtig war. Und ich hatte das Gefühl beim Sehen des Films, das vermittelt sich in erster Linie nicht nur über das Sprechen der Kinder. Also man könnte sagen, diese Kinder haben Street Credibility. Die sprechen so, wie man sprechen sollte und die sprechen nicht Drehbuchphrasen.
Yeah.
War das dann auch die Idee, wie man diese Kinder castet? Also hört man da eher hin, statt hinzusehen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, beides. Also es war ein langer Prozess mit der Hilfe von einer großartigen Kinderkaste. Jacqueline Rietz und Lisa Stützki, die dann den wunderbaren Lehrercast auf die Beine gestellt hat. Und die Familie, letztlich hat es 1,5 Jahre gedauert, diese Kids zu finden. Und wir haben das etappenweise immer weiter sozusagen zugespitzt, was denn jetzt eigentlich die beste Konstellation dieser Kids ist, dass alle scheinen können. Ne? Es ist ja auch wichtig, weil jeder spielt so seine Rolle und jeder hat seine Position auch in der Mannschaft, innerhalb der Mannschaft zu erfüllen und muss aber gleichzeitig als Individuum sichtbar, fühlbar und erkennbar sein. Und mir war es ganz wichtig, dass sie viele verschiedene Stimmen mitbringen. so aus ihrem eigenen Background. Manche Backgrounds habe ich auch aufgrund der Spielerin, die mir gefallen haben, angepasst im Drehbuch. Also wie, das war eine kollaborative Arbeit. Die Dialoge, ich muss auch ehrlich sagen, ich spreche auch gerne die Sprache der Kids manchmal. Zumindest komme ich auch sozusagen, habe ich auch, glaube ich, ein bisschen Street Credibility immer noch, trotz meinem Alter. Und habe auch Nichten und Neffen. Glücklicherweise sprechen sie nicht so. Aber zumindest weiß ich über die Schule oder habe halt eben auch Freunde lesen lassen oder Kids lesen lassen. Also das Feedback, ich habe keine Angst vor Feedback. Ne? Ja. Also ich habe keine Angst davor, schon in der frühen Phase Leute reinlesen zu lassen. Und dann ist es natürlich ein großartiges Geschenk, wenn die Kinder oder dieser Kindercast ja dann irgendwann so sehr vertraut, dass sie auch viel anbieten. Weil Improvisation war mir auch wichtig, also hin und raus aus einer Szene. Also die Szenen waren schon alle geschrieben und es war klar, wer was sagen muss. Aber oft sind die, also gibt's Momente, die sind wirklich unbezahlbar und großartige Geschenke. Und das ist eben das Verständnis und das Erarbeiten von diesen Figuren. Also gemeinsam erarbeiten. Wie sprechen sie irgendwie? Was würde sie niemals sagen? Oder was würde diese Figur sich nicht gefallen lassen? Oder und dadurch entsteht halt eben das, was authentisch ist und irgendwie aus den Menschen heraus.
Das Interessante ist ja, dass Siegersein auch eine Art Loblied an eine Solidarität zwischen Frauen ist. Also zum einen natürlich zwischen den Mädchen in der Fußballmannschaft, im Schulverbund allgemein. Auf der anderen Seite ist da ja Monas Familie, da ist die sehr strenge, aber auch starke Mutter. Und dann in Rückblenden immer wieder ein Blick auf eine Tante, die es mal gab, die in Berlin aber nicht mehr da ist. Was ist diese Tante für Mona? Ich hatte im ersten Moment so einen guten Geist, der immer bei ihr ist, wenn sie sie braucht.
Meine Tanten und meine Mutter haben mich sehr geprägt. Das ist, ich habe immer gesagt, dieser Film ist eine Hommage an meinen Lehrer, aber gleichzeitig auch an meine Mutter, also meine Familie und meine Geschwister. Und die Hauptfigur ist auch nach meiner Tante benannt. Meine Tante heißt Mona. Und die Geschichte der Tante im Film ist zwar sozusagen übersetzt auf eine Frau, auf eine sozusagen weibliche, wie soll ich sagen, Identifikationsfigur für Mona, weil ich eben sehr starke Frauen in meinem Umfeld hatte, die neben der Anerkennung als KurdInnen sehr viel auch gegen das Patriarchat einfach gekämpft haben und sichtbar in dem Widerstandskampf gleichzeitig auch sichtbar machen wollten, dass der feministische Kampf auch nochmal eine andere Form von Kraft, ne, und gemeinsamer Kraft einfach benötigt und Solidarität auch. Und tatsächlich aber beruht die Tante als solches auf zwei Onkel, die im Widerstandskampf gestorben sind. Genau, und das ist eine Hommage eben an so Figuren, die Einfluss nehmen auf die ganze Familie und irgendwie manchmal auch zu so einer Art Mythos werden. Ne, weil man ständig über sie redet. Gar nicht jetzt im Hinblick auf die Kriegssituation und dass sie Widerstand geleistet haben, sondern wie sehr sie sich gegen Unrecht einsetzten, was für eine Art Humor sie hatten. Zumindest bin ich so aufgewachsen und ich bin auch nach meinem Onkel benannt. Also der hatte einen Künstlernamen, das war Sulin. Er hat immer Gedichte und eben halt Kurzgeschichten geschrieben. Und das sind alles so diese emotional verknüpften sozusagen Erinnerungen, Wahrheiten und Familiengeschichten, die dann, glaube ich, auch so eine Seele transportieren auf den Film, denke ich immer.
Sie haben ja schon erzählt, wie sehr dieser Film letztendlich auch so ein Blick von Ihnen war auf sich selbst zurück, auf die eigene Geschichte. Wie war das damals, als ich in Deutschland angekommen bin? Aber Sie haben sich ja auch konfrontiert mit heutigen Jugendlichen und haben auch das heutige Schulsystem gesehen. Wie würden Sie das jetzt eigentlich sagen? Hat sich, seitdem Sie damals hier angekommen ist, für Kinder heute etwas geändert an dem Schulsystem? Ist halt immer noch Chaos? Geht das irgendwie vorwärts oder gehen wir rückwärts? Wie haben Sie das empfunden?
Ich muss ehrlich sagen, weil ich auch LehrerInnen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe, die tatsächlich jetzt, ne, also viele geben den Job wieder auf, trotz sozusagen jahrelangem Studium und dann auch noch sozusagen Promovierung und so weiter. Das passiert durch ein System, das das Lehrkräfte ausmergelt. Ja, also sie stehen irgendwann vor der Entscheidung, will ich in so einem System, das nicht funktionabel ist, also wo es zu viele überfüllte Klassen gibt, wo eben Individualbetreuung überhaupt nicht mehr möglich ist, wo auch eine persönliche Gestaltung des Unterrichts kaum möglich gemacht wird, weil es so zugeballert wird mit eben erreichten Zielen. Der Druck ist immens gestiegen auf die jungen Leute, so zumindest meine Erfahrung. Und ehrlich gesagt, ich möchte nicht pessimistisch klingen, aber das die Resonanz und das Feedback von vielen Lehrkräften als auch eben FreundInnen, die diesen Beruf auch leider wieder verlassen, obwohl ihre Position oder ihr Engagement so wichtig ist, lässt mich irgendwie eher negativ auf diese Frage antworten. Es gibt trotzdem auch natürlich die Lichttürme. Aber es kann nicht sein, dass diese Aufgabe der Bildung, ne, und der sozusagen Erziehung und der Möglichmachung von Lebenswegen, Schule ist auch so wichtig, das dauert ja so lange an, ne? Also man verbringt so viel Zeit in der Schule, mehr noch als manchmal zu Hause, und das kann so ein ganzes Leben und so eine Persönlichkeit und auch die Psyche, ne, in die eine oder andere Richtung drücken. Das heißt, es ist wirklich immens, was für ein Druck auch einfach auf Lehrkräften lastet, und ich kann verstehen, dass man dann irgendwann auf seine eigene Gesundheit achten muss und sagen muss, ich bin jetzt kurz vorm Burnout. Ja, also Care-Arbeit ist insgesamt, glaube ich, in Deutschland einfach nicht unbedingt sozialpolitisch gefördert und gestützt. Das hat man ja auch seit der Pandemie leider gesehen.
Wie es ja vielleicht besser laufen könnte oder sollte, das kann man nächste Woche im Kino sehen, wenn Sieger sein auf die Leinwände kommt. Regisseurin Celine Youssef war mein Gast. Vielen Dank für den Besuch.
Danke auch.
Das Genre der animierten Sitcom, das ist seit Jahrzehnten fest in amerikanischer Hand. Ganz große Hits kommen da aus Amerika. The Simpsons, Rick and Morty, Family Guy, Bob's Burger. Das sind nur einige Titel von diesen Serien, die ja auch bei uns eine riesige Fangemeinschaft vom Fernsehen versammeln können. Jetzt haben wir aber auch die erste animierte deutsche Sitcom. Friedefeld heißt sie, und damit herzlich willkommen in Friedefeld.
Here we go.
Morgen, ihr Schlackerbälle.
Neues Büro.
Ist das nicht schön?
Genau wie damals, bevor alle so sensibel geworden sind.
Du kriegst Sozialhilfe, hängst nur rum und lebst von meinem Kühlschrank. Schweiz, klar.
Das ist mein neues Single-Leben.
Blaue Pille oder rote Pille.
Die Serie spielt in einem fiktionalen Ort Friedefeld und handelt vor allem von drei Halbzwillingen, von Paul, Barbie und Ludwig, die ziemlich abgewrackt durch ihr sehr chaotisches Leben wandeln. Es geht um Autokonzerne, um dystopische Diktaturen, Single-Dasein. All das eben erzählt mit diesen schmutzigen Witzen und vielen Anspielungen auf unsere Gegenwart, die man eben aus dem Genre der animierten Sitcom so kennt. Ich konnte vor der Sendung mit den beiden Machern der Serie, mit Alfonso Maestro und Tillmann Orion Bremer, sprechen und wollte von den beiden wissen, ob sie sich denn auch begreifen als Pioniere eines neuen Genres in Deutschland.
Ja, es ist ein sehr, sehr seltsamer Umstand, dass wir die Ersten sind. Als wir das erste Mal mit irgendwie besprochen haben, gepitcht haben, wir dachten, nein, die Idee wird uns sofort geklaut. Also wie 9 Jahre mussten wir paddeln, bis die Serie rauskommt.
Wir haben jeden Tag gewartet. Und heute ist der Tag, wo sie rauskommt, die andere Show.
Aber vielleicht kommt die andere Show dieses oder nächstes Jahr raus. Hoffentlich.
Aber 9 Jahre ist ja schon ein gutes Stichwort. Warum hat das überhaupt so lange gedauert, dass in Deutschland ein so populäres Genre wie die animierte Sitcom überhaupt mal produziert wird, dass überhaupt so zwei kommen und sagen, das machen wir?
Ja, vielleicht sind wir auch selber dran schuld, dass wir also unsere Machtlosigkeit als Nicht-Filmmenschen und idiotischerweise einfach quer einsteigen wollen in eine so harte Industry. Das hat vielleicht noch ein paar, das hat vielleicht 8,5 Jahre hinzugefügt.
Mit 2 Kontakten mehr am Anfang hätten wir 1,5 Jahre eingespart vielleicht, ja.
Also, um das nochmal zu verstehen, also die Idee zu Friedefeld, zu diesem Ort mit diesen drei Halbgeschwistern, über die wir gleich ja reden werden, die hattet ihr schon vor 10 Jahren? Oder war da nur die Idee, wir wollen eine animierte Sitcom machen?
Die Wahrheit liegt irgendwo da in der Mitte. Also wir hatten eine Idee, die sehr, also praktisch fast die Idee, aber wir haben natürlich die Figuren entwickelt und das Konzept, die Stories. Vielleicht gibt es einen Joke von 2015, einen von den 20.000 Jokes, man hoffentlich als Jokes erkennt.
Aber der Name war sofort, der war wirklich in der allerersten Session. Der kam aus dem Äther zu uns runter, Friedefeld.
Was wolltet ihr eigentlich erzählen?
Wir wollten eine dreieckige Fläche mit den drei Figuren, wo wir dann alles reinschmeißen können, alle Themen behandeln können, auf die wir Bock haben und ziemlich frei sein können. Also mit Ludwig allein sind wir schon in sich sehr frei. Und das war auch, ja, vielleicht ist deswegen das war der Instinkt, auch in der ersten Session, wo wir gesagt haben, lass uns eine Sitcom machen, cool, wie kann die heißen? Und Friedefeld. Ich glaube, wir haben es gegoogelt, festgestellt, dass es ein Ortsteil von Pinkun ist und dann trotzdem gesagt, ach, whatever. Und ja, also der Instinkt war von Anfang an, diese Bereich, vielleicht nicht exakt in der Machart wie die Simpsons, aber schon diese Show über alles sein zu können. Und später kam natürlich das horizontale Erzählen ein bisschen mehr dazu, die Rom-Com-Aspekte, das böse Autounternehmen und so weiter. Aber die, ich glaube, so die Freiheit war das. War das Programm.
Die Serie ist ja sehr durchlässig wirklich für aktuelle Themen, also der CEO-Wahnsinn, da kann man natürlich Elon Musk in Barbie, die ja diesen Autokonzern übernimmt, sehen. Es gibt das Bundeswehr-Chaos, es gibt QAnon, es gibt sehr, sehr, sehr viele Witze über Elektromobilität. Fast im Sekundentakt rauscht da durch Friedefeld, da hatte ich das Gefühl, unsere Gegenwart einfach durch. War es Ihnen wichtig, auch das heute zu erzählen und eben gebrochen durch die Welt von Friedefeld?
Absolut. Also der Wunsch ist einfach nur, dass die Leute ein bisschen lachen, sich ein bisschen ablenken, ein bisschen nachdenken. Und dafür ist die Bedingung, nicht, dass man Hürden schafft und irgendein Spezialuniversum kreiert, sondern wir wollten halt Figuren, wo sich die Leute wiederfinden, wo sie Bekannte wiederfinden und Themen, von denen sie sich auch umgeben fühlen. Und dann halt in der Machart, in der Cross-Pollination der Themen und der Stories, da liegt halt so die Würze für uns kreativ beim Schreiben und so weiter. Aber es sollte eine offene und zugängliche Show werden für Erwachsene.
Ja, für Erwachsene ist vielleicht ganz wichtig, wenn man über die Witze und Pointen der Serie vielleicht spricht. Also die sind immer aktuell, die sind auch sehr lustig, die sind aber nie geschmacklos. Und das fand ich ganz interessant, weil dieses Terrain der animierten Sitcom, vor allem für Erwachsene, wenn sie dann aus Amerika kommt, da wird es auch manchmal ziemlich heftig. Da werden auch Grenzen überschritten, wenn ich dann an so Serien wie American Dad denke, Family Guy, jetzt nur als zwei Beispiele. Wollten Sie das, weil ich habe das Gefühl, das machen Sie nicht, wollten Sie das nicht? Hatten Sie das gar nicht auf dem Schirm? Wie ist das mit dem extremen Humor, den diese Serien ja auch häufig haben?
Also erstmal, wir lieben Seth MacFarlane, beide. Ja. Der Typ ist echt cool. Aber es gibt schon Seth MacFarlane. Ja.
Und Trey Parker und Matt Stone, die genau das Gleiche, auch. Die gibt's auch.
Die machen ihr Ding.
Und die Show ist total geil, wir lieben South Park. Aber zum Beispiel, als Gegenbeispiel, die größte Show, die Simpsons, machen es ja auch anders. Machen es auch wie subtiler, machen auch wie eigenes Universum aufbauen und nicht... hin und wieder, es gibt eine George Bush-Episode, das ist wie eine Ausnahme. Aber sonst bauen sie auch machen sie es eher fiktional alles oder benutzen eigenen Namen. Und ja, machen das ohne Köpferollen. Und das war wahrscheinlich stilistisch mehr die Richtung, auch die wir gehen wollten.
Ich frage auch, weil ich in den ersten Kritiken, die zu der Serie entstanden sind, häufig so gelesen habe, dass ihnen das so ein bisschen vorgeworfen wird. Warum ist das so ein bisschen weich, könnte man sagen, nicht hart genug? Also es ist, als wäre da ein Wunsch von Rezensenten, dass da in Anführungsstrichen Pioniere kommen und so richtig heftig werden. Wie reagieren denn Sie auf solche Beschreibungen Ihrer Serie? Das fand ich ja ganz interessant, weil es verbindet so viele unterschiedliche Texte zu Friedeland.
Ich habe mich gefreut, weil diese Kritik eigentlich nur bedeutet, dass die Fans von Rick und Morty, die im Paralleluniversum sehen wollen, die haben sich interessiert. Oder die Fans von Family Guy, denen die ständigen Cutaways gefehlt haben oder so, sich dafür interessiert haben. Und was wir vielleicht als Antwort auf diese Kritik, was wir machen wollten, ist einfach nur den ersten Schritt in diese Richtung. Es ist ein Genre, wo sehr viel möglich ist. Und wenn der Ruf nach zum Beispiel einem, krasseren Humor oder mehr Gewalt oder so, oder kurz vorm gecancelt werden Humor, wenn der Ruf laut wird, jetzt durch unsere Show und dadurch eine Show, eine konkurrierende Show rauskommt, die eben nicht wie Friedefeld ist, nicht wie unsere Brand von Humor hat, sondern eine andere Brand von Humor, die wir privat auch gucken, dann würden wir uns freuen und sich die anderen auch. Ja.
Gut gesagt, das ist diese Sehnsucht, die war wahrscheinlich so groß und dann wie, die Animated Sitcom ist da und da trefft jeder, projiziert seine eigenen Wünsche, wie das muss die Show alles erfüllen. Von diesem ganzen Spektrum von den amerikanischen Shows. Und ja, das ist wie...
Man kann gar nicht alle Wünsche erfüllen.
Und das ist auch das Wesen einer...
Leute, macht eure eigenen Shows.
Ja, das Wesen einer Pioniersarbeit. Wie man kriegt halt auch Schelte und das gehört absolut dazu.
Wie würden Sie denn den Animationsstil von Friedeland beschreiben? Wie ist er entstanden? Da kann man sich ja auch aus unterschiedlichen Arten von 2D-Animation bedienen.
Ja, wichtig war uns diese... wenn man das so sagen kann, die Jerkiness der Bewegung, dass es halt nicht fließend ist, was es ja auch eigentlich im 2D-Erwachsenen-Content nicht gibt. Die haben ja alle diese ähnliche, wie leicht abgehackte Jerkiness und das macht's funny. Wäre es wie fließend, verliert es automatisch, ist es mehr viel dramatischer und mehr wie cinematisch, wie die zum Beispiel Pixar-Movies. Genau, das war uns wichtig, dass es wie diese funny Wackeligkeit einfach hat in der Animation.
Da wir ja so viel über Suche gesprochen haben und auch über Pionierarbeit letztendlich, wenn Sie jetzt zurückgucken auf die Anfänge des Projekts, was hätten Sie denn damals gerne gewusst, was Sie jetzt wissen?
Also ich bin, das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist die bisschen, sage ich mal, die Naivität, weil wir wussten nicht, wie man es macht. Aber das war eigentlich wie fast der Key, dieser, lass uns eine Sitcom machen. Wir wissen nicht wie, aber lass es uns machen. Das ist das wie Entscheidende gewesen, dass man sich nicht, wie, weil es so eine crazy Idee war, das einfach wie durchzuziehen. Also deswegen, ich will die Naivität eigentlich gar nicht missen. Ich würde sagen, die ist wie essentieller Bestandteil von dem Ganzen.
Ja, und dann gibt es so eine quasi religiöse Komponente, so eine Warten auf Godot-Komponente von, also gepaart mit dieser Naivität, dass man sagt, die haben keine Ahnung, wir müssen glauben, wir müssen diese Sitcom machen. Und wir haben natürlich in den x Jahren tausend andere Sachen gemacht. Nicht nur das, aber das, so follow your dreams, kid.
Einfach don't do it.
Dieses Dranbleiben, das kann man ja auch niemandem empfehlen. Man kann nicht sagen, du musst 9 Jahre durchhalten. Also wir wissen zu wenig, um Empfehlungen zu geben.
Aber auf jeden Fall offen sein für die natürlichen Entwicklungen des Projekts, dass es wie in andere Richtungen gehen könnte. Nicht unbedingt muss, aber sich das wie alles offen zu lassen und die was andere Leute auch sagen, dass man das wie einfließen lässt. Und die Offenheit ist wie gut. Wenn man die zu sehr stuck ist, wird es wie umso schwieriger.
Und ich meine, das kann man, das ist ein guter Punkt, Till, weil das kann man vielleicht zu einem Tipp entwickeln, nämlich zu zweit zu schreiben, also in Gruppen zu schreiben. Das ist, weil alleine hat man vielleicht doch eher den Bob Dylan-Hang, wie das ist mein Werk und es kommt sowieso zu einem Gespräch mit anderen. Es wird sowieso beeinflusst oder es wird sowieso ein Gespräch geben. Warum nicht gleich mit dem Gespräch anfangen? Und für Comedy ist es eigentlich cool, zu zweit zu arbeiten.
Die erste Staffel Friedefeld. 10 Folgen sind derzeit zu sehen in der ARD-Mediathek. Und ich sprach mit den beiden Erfindern der Serie, Alfonso Maestro und Tillmann Orion Bremer. Wir haben ja gerade gehört, wie lange es manchmal dauern kann, bis im deutschen Filmsystem kreative Stoffe produziert werden. Dieses sehr komplizierte Filmfördersystem bremst auch viele junge Talente und auch interessante Stoffe häufig aus. Auch deshalb ist seit Jahren der Ruf laut geworden, dass man die deutsche Filmförderung endlich mal reformieren sollte. Das ist ein Mammutprojekt für das Kulturstaatsministerium unter Claudia Roth gewesen. Und vor der Berlinale im Februar, da war es endlich soweit, die Eckpunkte der Reform wurden vorgestellt. Eine Idee, wie Filmemachen in Deutschland zukunftsfähig gemacht werden kann. Die Reaktionen auf diese Eckpunkte der Reform gingen medial etwas unter wegen der vielen Skandale rund um die AfD-Ausladung und die Nahost-Äußerungen von Regisseurinnen und Regisseuren auf der Berlinale. Jetzt holen wir das also nach in einer zweiteiligen Reihe über die Chancen und die Kritik an der geplanten neuen Filmförderung, die noch durch den Bundestag kommen muss dieses Jahr. Christian Berndt beginnt in Teil 1 mit den Chancen, die das neue Konzept bieten könnte.
Einen großen Wurf hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit ihrem Entwurf für das neue Filmförderungsgesetz versprochen, den sie im Februar vorgestellt hat.
Dieser große Wurf war bitter notwendig, weil wir in den anderen FFG-Novellen, die sozusagen das Filmfördergesetz alle 5 Jahre neu gestaltet hat, war das schon immer ein zähes Ringen um so Kleinigkeiten, die am Ende des Tages aber nichts Großes bewirkt hätten. Und diesmal ist es tatsächlich so, dass wir uns in Deutschland in einer Situation finden, wo wir dringend Anreizmodelle brauchen, damit die Produktionen aus Deutschland heraus nicht ins benachbarte europäische Ausland verlegt werden, sondern hier stattfinden können.
Das Drei-Säulen-Modell, das die Kulturstaatsministerin vorgestellt hat, sieht der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Produzentenallianz, Uli Aselmann, tatsächlich als großen Wurf. Es besteht aus dem Ausbau der Filmförderungsanstalt zu einer zentralen Förderagentur, in der es mehr automatisierte Förderung geben soll. Dann ist eine Investitionsabgabe von 20% für internationale Streamer geplant, etwas, was 14 andere europäische Staaten bereits eingeführt haben, und ein Steueranreizmodell für Filmproduktionen.
Das sind die drei großen Dinge, die den Markt beleben, die die Kreativität beleben und die sicherlich dazu führen, dass wir wieder nach vorne kommen in der Medienlandschaft in Europa, weil da sind wir ziemlich weit nach hinten zurückgefallen.
Auch die Leiterin der Abteilung für Filmförderung und politische Arbeit bei Leonine Filmstudios, Lisa Giel, findet den Entwurf fürs Filmförderungsgesetz gelungen.
Das, was Claudia Roth da vorgelegt hat, ist ein totaler Gamechanger und ist letztlich auch ein Systemwechsel, der in der Geschichte der Filmförderung einmalig ist.
Steueranreizmodelle, wie sie Roth plant, meint Giel, gibt es in anderen europäischen Staaten bereits seit Jahrzehnten. Investitionsabgaben gibt es in Europa dagegen erst seit wenigen Jahren. Sie sollen verhindern, dass die Gewinne der Streamer nicht alleine in die USA abfließen.
In Frankreich wurde die Investitionsverpflichtung, ich glaube, 2021 eingeführt. Die anderen Länder sind dann sukzessive gefolgt. Also es ist ein Phänomen, das noch vergleichsweise jung ist, aber ein Phänomen, das eben Wirkung zeigt und wo es eben jetzt schon erste Erkenntnisse aus Frankreich gibt, die ganz klar die Werthaltigkeit und die Stärkung der Produzentinnenlandschaft in Frankreich unterstreichen.
Zur Investitionsverpflichtung gehört auch der Rechte-Rückbehalt für Produzenten, der dafür sorgen soll, dass Streamer und Fernsehsender nicht mehr die alleinigen Rechte an den Auftragsproduktionen behalten.
Das soll ja die Produktionswirtschaft stärker machen, damit sie immer nicht nur von der Einproduktion von der Hand in den Mund lebt. Denn das ist das, was uns im Moment wahnsinnig schwächt, dass wir eigentlich kein Kapital bilden können durch das, was wir herstellen.
Das, sagt Lisa Giel, sei auch ein Argument gegen den Vorwurf der Streamer, die Investitionsabgabe werde die Programmvielfalt einschränken. Die Entwicklung in Frankreich und Italien habe gezeigt, dass eine Investitionsabgabe plus Rechte-Rückbehalt, wenn sie außerdem mit einem Steueranreizmodell kombiniert ist, die Innovationskraft der Filmproduktion stärke. Allerdings wehren sich nicht nur Netflix und Co. gegen eine Investitionsabgabe, sondern auch die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Deren Widerstand kann Lisa Giel allerdings nicht nachvollziehen.
Nach aktuellen Berechnungen, ARD und ZDF sind da ja sehr transparent, gehen wir davon aus, dass ARD und ZDF die Investitionsverpflichtung prozentual ohnehin schon übererfüllen. Also die werden, was die Menge an Produktionen betrifft oder Produktionsvolumina, vermutlich nicht von der Investitionsverpflichtung betroffen sein.
Allerdings ist die Finanzierung des geplanten Steueranreizmodells noch völlig unklar. Denn die Länder würde das Modell Steuereinnahmen kosten, deshalb fordern sie vom Bund Kompensationen. Aber Giel und Aselmann sind zuversichtlich, dass ein Kompromiss gelingt, zumal die mit Steueranreizen gewonnenen Produktionen den Ländern weit mehr Einnahmen als Kosten verschaffen würden. Kritisch wird allerdings von den Kinoverbänden gesehen, dass bei Steueranreizmodell und Investitionsabgabe zu wenig Augenmerk auf den Kinofilm gelegt werde.
Die Investitionsverpflichtung wurde von der BKM ja auf 20% festgesetzt und innerhalb dieser 20% gibt es eine Subquote für den Kinofilm von 15%. Insofern ist er da schon berücksichtigt. Man muss sich aber auch anschauen, was die Streaming-Anbieter klassischerweise in Auftrag geben und das ist halt nun mal kein Kinofilm, sondern das sind halt nun mal Serien. Insofern halte ich den Vorwurf für teilweise gerechtfertigt.
Allerdings geht Aselmann davon aus, dass die Streamer auch auf Kinofilme setzen werden, weil diese wirtschaftlich immer noch den größten Ertrag bringen. Viele Fragen sind beim Filmförderungsgesetz noch offen. Es muss dieses Jahr in Rekordzeit bewältigt werden, um wie geplant nächstes Jahr in Kraft zu treten. Eine weitere Verschiebung, da ist man sich in der Branche einig, wäre für den deutschen Film ein Desaster.
Also wir halten mal fest, viel Lob aus der Welt der Produzenten auf jeden Fall für die anstehende Reform der deutschen Filmförderung. Die starke Kritik, und die gibt es auch, die kommt aus anderen Bereichen der Filmszene. Die hören wir nächste Woche in Teil 2 unseres Blicks auf die geplante Reform der deutschen Filmförderung. Zeit für etwas Filmgeschichte bei uns hier im Filmmagazin. Wenn es ums ungarische Kino geht, da kommen einem so Namen vielleicht in den Sinn wie István Csábor, der Oscar-Gewinner, oder die Berlinale-Gewinnerin Marta Mészáros. Den Namen Judit Elek, den kennt man vielleicht eher nicht. Ja? Die Regisseurin scheint ein bisschen in Vergessenheit geraten zu sein. Dabei feierte sie mit ihren Filmen, vor allem in Cannes, auch große Erfolge. Nach Rotterdam letztes Jahr, dem Filmfestival, hat jetzt die Cinémathèque in Paris der Regisseurin eine Werkschau gewidmet, um ihre Filme wie zum Beispiel The Lady from Constantinople wieder zu zeigen. Judit Elek war persönlich anwesend, mit ihren 87 Jahren ist das auch beeindruckend, und getroffen hat sie in Paris Jörg Taschmann, der ist bei mir im Studio. Hallo Jörg.
Hallo Patrick.
Judit Elek kam ja selber nach Paris, um diese Vorführung dann auch zu zeigen, du hast sie da auch interviewt. Wie muss man sich diese ältere Dame denn vorstellen, was macht sie so als Wesen erstmal bemerkenswert?
Nun, wie gesagt, Jahrgang 31 ist sie und da läuft sie schon auch sehr gebeugt. Das war auch mal ein Rollstuhl in der Nähe, den sie aber nicht immer gebraucht hat. Und natürlich jetzt so vom rein Optischen hat sie dann so ein bisschen etwas Großmütterliches. Aber in dem Moment, wo sie anfängt zu reden, wenn man ihr ein Mikro gibt und wenn sie ihre Filme dann einführen kann, dann wird sie zu so einer Geschichtenerzählerin mit einem phänomenalen Gedächtnis. Sie wurde in einer jüdischen Familie geboren, der aber das Judentum überhaupt nicht wichtig war. Und wenn man ihr eine Frage stellt, bekommt man nicht wirklich eine direkte Antwort, sondern kleine Anekdoten und Geschichten zu hören, wie die folgende, wenn es um das Private geht.
Ich wurde in ein Buchgeschäft hineingeboren im Jahre 1937. Das Geschäft hieß Vixinhas Antiquarium und Buchgeschäft und wurde sehr gut besucht. Bei meiner Geburt hieß ich noch Ehrenreich. Ich bin keine gläubige Jüdin, weil mein Vater Kommunist war. Als ich 1988, viele Jahre später, meinen Film Tutajoshok, Memoirs of a River, vorbereitete, wusste ich nichts vom Judentum und seinen Bräuchen. Das hatte man mir zu Hause nicht mitgegeben. Schon allein das Wort Jude, das fiel nie.
Es ist ja auch interessant, wenn sie aus so einem säkularen Haushalt kommt, dann in den 60er Jahren als Frau anfängt, Filme zu machen. Das war auch in Osteuropa nicht gerade normal und auch nicht Alltag für viele Frauen. Wie begann sie denn ihre Karriere? Ja? Was machte sie, wie erfuhr sie dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit von der auch internationalen Filmszene?
Na, Mata Mesarosch wurde Ende der 50er Jahre noch richtig abgelehnt. Das war ein reiner Männerclub. Sie hatte da gar keinen Zugang zu dieser Filmhochschule in Budapest. Und sie ist dann den Umweg über Moskau gegangen, auf die Moskauer Filmhochschule und erst so wieder zurück nach Ungarn. Judith Elek hatte es da schon ein bisschen besser. Sie ging auf die Budapester Filmhochschule zusammen mit István Szabó und Zoltán Huszárik, auch Kesti Kovács-Zsolt, ihrem späteren Ehemann. Das sind alles sehr prägende Namen des ungarischen Kinos. Und vor allem dann durch Szabó und Miklós Jancsó wurde dann der ungarische Film eigentlich zeitgleich zur tschechischen Neuen Welle auch international plötzlich wahrgenommen. Und wenn wir auf Judith Eleks ersten Kurzfilm schauen, der heißt Das Treffen. Und es zeigt einen so starken Einfluss durch das Cinema Verité. Es geht um ein Treffen einer jungen Frau mit einem älteren Mann. Die haben sich über Kontaktanzeigen kennengelernt. Und die treffen sich erstmal in einem Park, dann in einem Café. Der Film dauert über 20 Minuten. Und man sieht wahnsinnig viel über diesen Budapester Alltag der 60er Jahre. Und man hat wirklich... Natürlich ist der Film 60 Jahre alt, aber er wirkt noch sehr viel älter, wenn man sich das heute in Schwarz-Weiß so anschaut. Wer ein bisschen Französisch kann, dieser Film ist frei zu sehen auf der Cinémathèque Française, Henri, Henry. Das macht Spaß, jetzt, wenn man es nicht versteht, einfach ein Gefühl für sie zu bekommen. Und dann 68 folgt die Einladung nach Cannes, dieser Film The Lady from Constantinople, der übrigens im vorigen Jahr in Cannes wieder aufgeführt wurde, mit riesigem Erfolg. Da geht es eigentlich nur darum, dass eine alte Frau ihre viel zu große Wohnung tauschen muss. Und man erfährt viel über Gemeinschaftswohnungen. Und das hat auch was sehr dokumentiert. Es geht um Mangel im Sozialismus, dass nicht genug Wohnraum vorhanden ist. Und in Ungarn ist dieser Film überhaupt nicht erwähnt worden damals. Und genau das widerfuhr auch Mata Mesarosch, die ja zunächst auch nur im westlichen Ausland anerkannt war. Judith Elek. Zu Hause in Ungarn erfuhr ich keine Anerkennung. Mein Film The Lady of Constantinople war in Cannes. Schon davor gewann ich mit meinem Kurzfilm Solange der Mensch lebt den großen Preis in Oberhausen. Es war ein großer Erfolg. In Ungarn wurde über beide Filme kein Mucks und kein Buchstabe verloren. Das war wie bei Mata Mesarosch. Wir beide versuchten, Filme zu drehen, die eine Wirklichkeit zeigten. Das gehörte sich aber nicht, denn das war nicht unser glorreicher Sozialismus. Viele Jahre später fragte man mich einmal in einem Interview, welches einzelne Wort mir zum Sozialismus einfiele, um ihn zu charakterisieren. Und ich antwortete, hässlich. Er war grau und hässlich.
Aber trotz dieser Festivalerfolge, die ja auch mit diesen 60er Jahren, mit den ganzen neuen Wellen natürlich auch irgendwie sehr präsent waren in den vielen Kinos, vor allem in Europa, muss man sagen, wurde sie ja später immer weniger wahrgenommen. Und man hätte ja fast schon fragen können, hat sie überhaupt Filme gemacht zwischen 1970 und der Wende dann 1990?
Sie hat schon so einige Filme gemacht. In Frankreich blieb sie bekannt. 84 wurde sie nochmal in Un certain regard eingeladen mit einem Film Maria Knapp, der übrigens der einzige, der jemals in Deutschland gezeigt wurde, unter dem Titel Sommer der Leidenschaft. Ein sehr bitteres Werk, was passiert ist aus den enttäuschten Illusionen der 1848er Revolution. Ich habe keine wirkliche Erklärung darum, warum sie in der DDR und BRD nicht gezeigt wurde. In der DDR noch eine halbwegs Erklärung. Weil das eben ein teilweise sperriges, sehr intellektuelles Kino war und eben so gar nicht den Sozialismus groß thematisierte. Sie hat einen Film gemacht über Jakubina, der Martinovic-Prozess Jakubina 1870, wo es noch die noch hingerichtet worden sind, also kurz vor diesem Ausgleich. Und das sind alles auch ein bisschen theoretische und kammerspielartige Werke gewesen. Und der Film war der einzige, der in Ungarn jahrelang verboten war.
Und wie war das dann, als der Sozialismus geendet hat? Also ich meine, neuem Kapitalismus in der neuen Welt, wie hat sie sich da als Geschichtenerzählerin zurechtgefunden?
Da fängt es an, dass sie plötzlich mit dieser jüdischen Identität umgeht. Und da hat sie einen sehr emotionalen, auch einen sehr schönen Film gedreht, wie ich finde, diesen Tutajoshok Memoirs of a River. Da geht es eben um diesen berüchtigten Prozess, wo angeblich ein 14-jähriges Mädchen von Juden umgebracht wurde, was nochmal im Österreich-Ungarn zu so einem großen Prozess geführt hat. Da kam es wirklich zu antisemitischen Ausschreitungen. Dieser Film ist in Ungarn komplett durchgefallen, aber Elie Wiesel sah ihn in New York und war dann bereit, mit ihr nach Rumänien zurückzugehen, wo er eigentlich herstammte, und hat einen Film mit mit ihr gedreht, einen Dokumentarfilm vom unaussprechlichen Sprechen. Und da redet er wirklich Ungarisch. Das ist ein sehr bewegender Film. Und vielleicht noch einen letzten Film, den ich erwähnen möchte, nach der Wende von 92. Da heißt Das Erwachen über ein junges Mädchen nach dem Zweiten Weltkrieg, das eben diese Schrecken der Verfolgung als Jüdin überlebt hat. Dann stirbt die Mutter und dann muss sie sich zurechtfinden im Stalinismus in Ungarn. Für mich ist es ein sehr schöner Coming-of-Age-Film.
Jörg Taschmann traf für uns die große ungarische Regisseurin Judith Elek, die jetzt gerade wiederentdeckt wird und vielleicht auch, ich finde, es ist an der Zeit, auch in Deutschland. Vielen Dank, Jörg. Kommen wir zu einem sehr unschönen Phänomen unserer Gegenwart, zu Hassmails und Hasskommentaren, die ja allgegenwärtig im Internet sind. In vielen Leitartikeln und öffentlichen Debatten wird ja darüber diskutiert, wie können wir damit umgehen, was ist das, wie prägt das unsere Gegenwart. Die Wahrheit ist aber, dass Hass per Post gar nicht neu ist. Vor 100 Jahren zum Beispiel, da erschütterte eine Flut von Hassbriefen das kleine Fischerdorf Littlehampton in England. Es waren sehr schlimme Briefe mit sehr ekelhaften Inhalten und manchmal wurden Polizisten nach Hause geholt, um sie vorzulesen und das klang dann vielleicht so.
Verehrte Edith, du fuchsteufelsgeile Hure.
Lesen Sie weiter.
Du bist eine verrottete alte Fotze. Und du bist ein stinkendes Miststück.
Letztlich ist es wohl nur Eifersucht.
Ein Ausschnitt aus einem neuen Spielfilm, der diesen wahren Fall durch die britische Regisseurin Thea Sherrock nochmal als ja britische Boulevardkomödie erzählt. Schmutzige kleine Briefe heißt der Film und in den Hauptrollen ist zu sehen unter anderem die Oscar-Gewinnerin Olivia Colman, die alte Jungfer Edith spielt, die meisten dieser Hassbriefe erhält. Ja? Und diese Verdächtige, und eine Verdächtige hat sie auch sofort parat, nämlich die einzige alleinerziehende Mutter im Dorf, Rose, die aber auch ein ganz anderer Frauentypus ist. Ja, die frei ist, die mit Männern in den Pubs trinkt und irgendwie dadurch auch eine Außenseiterin ist. Der Film ist eine heitere Betrachtung dieser Frauen, dieser Zeit, in der sie leben. Und genau darüber konnte ich vor der Sendung mit der Regisseurin Thea Sherrock sprechen und wollte erstmal von ihr wissen, was sie denn an dieser wahren, 100 Jahre alten Geschichte gereizt hat.
The comedy, without question. The first time I read it, I laughed out loud.
Die Komik, ohne Frage. Als ich das Drehbuch zum ersten Mal gelesen habe, musste ich, und das passiert mir nicht oft, sofort laut lachen. Das war ein Geschenk. Und dann haben mich diese unglaublichen Figuren angezogen. Sie sind sehr, sehr britisch, sehr eigenwillig, sehr starke Persönlichkeiten, von denen ich fasziniert gewesen bin. Ich wollte mehr über diese Menschen erfahren, insbesondere über diese beiden Frauen, aber eigentlich über diese ganze eigentümliche Gemeinschaft und ihre Verhaltensweisen. Wieso beleidigen, erpressen oder lieben sie einander? Ich war also vom ersten Moment an sehr begeistert. Und dann habe ich vom Drehbuchautoren erfahren, dass diese verrückte Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruht. Ich konnte das im ersten Moment gar nicht glauben und gleichzeitig natürlich schon, weil es so britisch absurd ist. Es ergibt total Sinn, dass so eine Erpressergeschichte mit kreativen Beleidigungen auf wahren, 100 Jahre alten Tatsachen basiert. So sind wir Briten nun mal. Aber diese Information gab mir als Regisseurin auch einen Bezug zur Gegenwart. Ich interessiere mich sehr für menschliche Verhaltensmuster, also warum wir uns in bestimmten Situationen so seltsam verhalten. Das fasziniert mich. 100 Jahre können vergehen und trotzdem bleiben die Instinkte der Menschen in bestimmten Kontexten immer gleich. Dieser Film war ein weiterer Versuch für mich, menschliches Verhalten zu verstehen.
Digging into some characters and try to understand human behavior.
Wie war das eigentlich? Haben Sie jetzt die echten Briefe und Formulierungen für die Briefe im Film verwendet?
Almost all the letters are exactly.
Alle Briefe sind genau so, wie sie geschrieben wurden. Also es gibt Ausdrücke und Flüche, die wir alle aus den Originalquellen übernommen haben, was verrückt ist, wenn man darüber nachdenkt.
Which is crazy when you think about it.
Wie wichtig ist es eigentlich für Ihren Film, dass sich die Story in einer Arbeiterumgebung entfaltet? Also ich meine, wir sind schon gewöhnt an so eine gewisse Gemeinheit, wenn es um die britische Oberschicht geht. Das kennen wir aus Filmen und Serien. Aber das hier schien mir so ein bisschen neues Terrain zu sein, wenn es um die Sprache geht, die eine gewisse Klasse, die eine gewisse Schicht spricht.
Ich denke, das ist ein wirklich guter und wichtiger Punkt, der meinen Drehbuchautoren dazu veranlasst hat, die Geschichte überhaupt zu erzählen. Es stimmt, dass wir diese Art der Geschichten aus der Oberschicht kennen. Das hat auch eine literarische Tradition. Und im Laufe der Jahre hat das britische Fernsehen und Kino diese Geschichten gut auf den Leinwänden umgesetzt. Schmutzige kleine Briefe ist aber eine Geschichte über eine soziale Schicht, von der eher wenig erzählt wird. Und doch ist es kein Film über Klassismus an sich. Das war ein Aspekt, der mir persönlich wichtig war. Klasse erklärt vielleicht, wieso sich Edith einer gewissen schmutzigen Sprache bedient. Aber das ist dann nur ein Teil ihres Wesens. Und das gilt auch für alle anderen Figuren. Das wollte ich erzählen. Eine britische Geschichte, die nicht nur einfach von Klasse handelt.
Dann schauen wir doch auf eine der Hauptfiguren, auf Edith, gespielt von Olivia Colman. Das ist ja eine alte Jungfer, die so dominiert wird von einer starken, großen Vaterfigur im Hintergrund. Und da gibt es in ihrem Leben dieses Glaubenssystem, die Religion, die sehr wichtig für sie ist. Welche Rolle spielt Religion für eine Figur wie Edith?
I think it's for me it's very subtly told through the film, but
das wird für mich sehr subtil im Film erzählt. Dieser Glaube funktioniert für die Figur Edith wie eine sich aufschaukelnde Kettenreaktion. Am Ende des Films wird ja klar, dass Religion ein großer Teil ihres Lebens war. Der Glaube hat sie geprägt, was sie fühlt, was sie macht, wie sie über sich und die Welt dachte. Aber Edith war verblendet. Sie konnte wegen des Glaubens nicht erkennen, dass es mehr gibt als das Leben, das sie geführt hat. Sie möchte dann die Fesseln um sich herum lösen und lernen, was das Leben außerhalb ihrer Glaubenssätze zu bieten hat. Und ich bin sicher, dass Religion dabei ein fester Bestandteil ihres Lebens bleiben wird, so wie es ein wichtiger Teil im Leben ihres Vaters war. Er ist ja jemand gewesen, der seine Söhne im Krieg verloren hat. Religion wurde für ihn wichtig, weil er sie brauchte, um mit Verlust umzugehen. Religion gab ihm ein Gefühl der Sicherheit und Trost. Aber die Auswirkungen auf seine Tochter waren viel weniger positiv als für ihn.
Dass Sie das gerade erwähnen, Ihr Film handelt ja auch über die Art und Weise, wie Frauen sich nach dem Ersten Weltkrieg in der Gesellschaft zurechtfinden müssen. Es geht auch um eine gewisse Weiblichkeit, die man an den Tag stellt. Da ist Edith, da ist ihre Konkurrentin, die ein sehr freieres Leben führt, könnte man sagen. Aber all diese Frauen versuchen, sich aus verschiedenen Gefängnissen zu befreien. Sei es die Religion oder eine starke Vaterfigur oder Vorurteile, die gegenüber ihr herrschen. Ist Ihr Film auch eine Art von Emanzipationsgeschichte?
Absolut. Ich bin froh, dass Sie das so sagen, weil sich meine Beschreibungen vielleicht auch so anhören könnten, als wäre es ein wirklich schwerer, trister und tief politischer Film. Und das ist er nicht. Er ist politisch, aber mit einem kleinen P. Er handelt von menschlichen Wesen und Gefühlen und das Publikum reagiert sehr ehrlich auf den Film. Es lacht und versteht den Film als Komödie. Die tieferen Themen werden nicht übersehen, aber sie werden viel persönlicher angenommen. Manche reagieren da mehr, andere weniger stark drauf. Und das ist völlig in Ordnung. Und das ist für mich ein echtes Geschenk, zu spüren, wie das Publikum auf die unterschiedlichen Dinge in unterschiedlichem Maße reagiert. Es ist ein echtes Privileg, ein Werk gedreht zu haben, das diese Reaktion hervorruft.
Vielleicht am Ende doch noch ein Blick auf diese kleinen schmutzigen Briefe, die ja im Zentrum des Films stehen. Könnte man sie vielleicht vergleichen mit den heutigen digitalen Hasskommentaren, mit Fake News, mit Hassmails, die so viele Menschen bekommen?
Ja, absolut. Ich denke, der interessante Vergleich besteht darin, dass der Ursprung von Hassmails oder in meinem Fall von Hassbriefen derselbe ist, egal ob vor 100 Jahren oder heute. Der Impuls, jemandem das Schlechteste zu wünschen, hat sich nicht geändert. Der große Unterschied besteht darin, dass man damals einen giftigen Brief an eine Person schreiben musste. Es ist ein Austausch zwischen zwei Personen. Es ist weitestgehend anonym, weil die eine Seite nicht weiß, wer die andere Seite ist. Das ist eine sehr andere Erfahrung als heute. Leider kann man heute jemanden öffentlich in einer Weise bloßstellen, die meiner Meinung nach wirklich grausam und zerstörerisch ist. Und Menschen posten unter ihrem Klarnamen strafbare, ekelhafte und abstoßende Dinge. Die Hemmungen sind gefallen. Das ist ein anderes Level an Hass. Vielleicht könnte unser Film ja zu einer Diskussion über dieses Ausmaß von Hassmails und Kommentaren führen. Das wäre großartig. Denn ich denke, es ist ein Thema, worüber wir wirklich nachdenken müssen.
Regisseurin Thea Sherrock sprach mit mir über ihre starbesetzte Satire Kleine schmutzige Briefe derzeit im deutschen Kino. Und am Ende der Sendung noch ein recht aktueller Blick nach Argentinien. Immer wieder haben wir in den letzten Wochen auch über die Ängste der argentinischen Filmszene berichtet, die eine radikale Kürzung aller staatlichen Unterstützung durch den neuen Präsidenten Javier Milei befürchtet. Und diese Ängste, die scheinen auch langsam Realität zu werden. Vor allem das argentinische Filminstitut muss um seine Existenz fürchten. Doch es regt sich lauter Protest und der hat durchaus Erfolg. Peter B. Schumann berichtet.
El gobierno designó al economista Carlos Luis Pirovano al frente del Inca.
Mit der amtlichen Ernennung von Carlos Luis Pirovano zum neuen Direktor des argentinischen Filminstituts Inca durchkreuzte die Regierung die von Präsident Milei selbst angekündigte Schließung des Instituts. Sie ersparte dem Inka das Schicksal, das wenig später Telam traf, die nationale Nachrichtenagentur, die als erste diese Meldung verbreitet hatte. Sie wurde geschlossen. Mit Carlos Luis Pirovano ist ein Mann an die Spitze des Filminstituts gelangt, der aus der Wirtschaft kommt und noch nie etwas mit Film zu tun hatte. Sein besonderes Verdienst ist wohl in der Wahlkampfunterstützung von Patricio Bullrich, der für die neuen Sicherheitsgesetze zuständigen Innenministerin zu sehen. Deshalb konnte er auch völlig skrupellos an die Demontage des berühmten Filminstituts Inca gehen und brachte sogleich die Community der Cineasten gegen sich auf. Adolfo Aristarain zum Beispiel, ein vielfach ausgezeichneter Regisseur, sieht die Filmpolitik im Kontext dieser Regierung des Anarchokapitalisten, wie Milei sich selbst nennt. Das ist eine Regierung, die lügt, die nicht sagt, was sie wirklich im Schilde führt und die durch Betrug Wahlen gewonnen hat. Und jetzt unternimmt sie einen Schlag nach dem anderen gegen die Kultur. Das ist ein als Justizreform verdeckter Staatsstreich. Ich bin sehr enttäuscht, denn ich hätte nie geglaubt, dass ich noch einmal eine Situation wie in der Diktatur erleben würde. Ein zutiefst destruktives Element, Abbau koste es, was es wolle, kennzeichnet diese Politik, die selbst vor Institutionen nicht Halt macht, die für die Entwicklung der argentinischen Kultur eine existenzielle Bedeutung haben, wie die Institute für Wissenschaft, Theater, Musik und eben auch Film. Hunderte von Personen protestierten gegen die drastischen Kürzungen, die Einstellung sämtlicher Förderprogramme, die Schließung aller digitalen Dienste und die Entlassung von 170 Angestellten sowie die Androhung weiterer Personalreduzierungen, resümierte der Nachrichtensender C5C. Die Demonstration fand vor dem Kino Gaumont statt, einem der traditionsreichsten des Landes und einem der wenigen, die regelmäßig argentinische Filme zeigen. Er sollte geschlossen und verkauft, das heißt privatisiert werden. Außerdem wollte Pirovano die dem Filminstitut angeschlossene Filmakademie ENERC mit ihren Außenstellen in allen Provinzen schließen. Das ist eine der besten Filmakademien Lateinamerikas, meint diese Studentin. Und sie ist jetzt in Gefahr. Ich bin im dritten Studienjahr, arbeite gerade an meiner Abschlussarbeit, bin fast fertig und nun soll sie verschwinden. Pirovano wollte vor allem jegliche Filmförderung einstellen. Ohne die heute fast ausnahmslos in der freien Welt keine nationale Kinematografie existiert und ohne die in Argentinien auch keine Filme über die Aufarbeitung der Diktatur hätten entstehen können, wie Santiago Mitres letztes Jahr für den Oscar nominierter Spielfilm Argentinien 1985 nie wieder. Bei einer Anhörung im Parlament verteidigte der Regisseur vehement die bisherige Filmpolitik. Die letzten 30 Jahre waren zweifellos die besten Jahre des argentinischen Kinos. Zum ersten Mal hat es international einen wichtigen Platz eingenommen. Und das ist das Ergebnis der Förderung durch ein autarkes und vom politischen Einfluss der jeweiligen Regierung freies Institut. Sein Budget kommt nicht aus dem Staatshaushalt, sondern wird im Gegensatz zu den weit verbreiteten Falschinformationen, selbst erwirtschaftet. Das Kino verlangt kein Geld, sondern ein Gesetz, damit es sich wie bisher selbst finanzieren kann. Angesichts des Sturms der Empörung von allen Seiten gegen die Verzwergung des Filminstituts auf einen eigentlich nutzlosen bürokratischen Organismus sah sich der neue Direktor wohl gezwungen, zurückzurudern. Letzte Woche lud er Vertreter der wichtigsten Produzenten zum Gespräch ein und versprach, laut einem Kommuniqué der argentinischen Filmindustriekammer, die Rücknahme der entscheidenden Maßnahmen. Dem Frieden ist jedoch so lange nicht zu trauen, bis die neue, alte Filmpolitik im Regierungsbulletin amtlich bestätigt wird. Und das soll erst nach Ostern geschehen.
Und auch darüber werden wir berichten. Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin, für diesen Samstag zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.